Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quotenfrau. Und ich freue mich sehr, denn ich bin heute auch in der wunderschönen Steiermark, im grünen Herzen Österreichs. Und gegenüber von mir sitzt Blanka Fötsch. Sie ist Expertin für Zeitmanagement und Produktivität. Ihr Background ist die Automobilbranche, wo sie jahrelang als IT-Projektleiterin tätig war. Jetzt hilft sie Firmen auf allen Ebenen Strukturen zu schaffen. Denn sie meint, meistens fehlen nicht die Zeit, sondern es ist der Fokus und die Struktur, die uns fehlen. Sie war lange die einzige Frau im Raum und hat es dann vor einigen Jahren auch richtig realisiert, was das bedeutet. Liebe Blanka, schön, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns gleich losstarten mit der ersten Frage. Wie schaut's aus? Was denkst du? Braucht man die Quote oder kann die weg?
Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, brauchen wir nicht. Aber je älter ich werde, desto mehr realisiere ich, dass ich leider viel zu oft immer noch die einzige Frau in einem Raum voller Männer bin. Vor allem in Management-Ebenen. Und deswegen glaube ich heute, dass wir das nur mit einer Quote schaffen werden.
Du hast im Vorgespräch gesagt, du warst selber eben jahrelang die einzige Frau in einem Männerteam. Nimm uns doch da ein bisschen mit. Du hast gesagt, du bist in der IT-Branche eingestiegen. Wie war das für dich?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich als Nicht-ITlerin durch Zufall in die IT gekommen und habe mit Softwareprojekten zu tun gehabt. Und damals ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich die einzige Projektleiterin im Team war. Ich meine, natürlich habe ich es gesehen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Und das war eigentlich je nach Firma gar nicht das große Thema, weil manchmal hast du ja doch das Glück, dass die Kollegen daran jetzt, wie soll ich sagen, dass ihnen das nicht komisch vorkommt. Aber natürlich mit der Zeit fällt dir halt auf, dass die Gespräche in der Kaffeeküche anders laufen. Also es gibt andere Themen und ich habe mich jetzt nie daran gestört, ich war so Teil davon. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich gesehen, dass es zur Normalität wird, dass dann hier und da mal eine andere Frau ins Team kommt, in technische Teams. Und da ist es mir eigentlich erst aufgefallen, wieso war ich eigentlich so lange die einzige Frau in diesem Team?
Und hat's da Momente gegeben oder kannst du uns Geschichten erzählen von Dingen, wo du dir gedacht hast, dann im Nachhinein wäre mit einem Mann wahrscheinlich anders umgegangen worden?
Ja, also darüber kann ich Bücher schreiben, gar nicht intern aus meinem Team, sondern wenn ich als Projektleiterin unterwegs war, vor allem im internationalen Umfeld. Also ich war zum Beispiel in Indien, habe ein großes Projekt dort angeleitet und beim ersten Gespräch saßen wir alle am Tisch und ich habe zwei Kollegen mitgenommen für ein Kickoff-Gespräch und ein Kollege war ja wesentlich älter als ich und sie haben immer mit ihm gesprochen. Und der hat ja die ganze Zeit gesagt, nein, nein, sie müssen schon mit sie reden, sie ist die Chefin sozusagen, sie ist die Projektleiterin. Das ist aber nicht so recht angekommen. Aber ich hatte auch, muss gar nicht international sein. Auch in Deutschland hatte ich mal immer wieder den Fall, dass wir am Tisch saßen und dann haben sie mich komisch angeschaut und ich wollte dann starten, haben sie gesagt, nein, nein, wir sollten auch für den Projektleiter warten. Ich habe gesagt, ich bin der Projektleiter. Also sowas passiert mir ziemlich oft.
Wirklich? Und das passiert nach wie vor?
Also es wird seltener, aber ich bin letzte Woche aus Amerika zurückgeflogen und beim Umsteigen in Frankfurt hat mich ein älterer Herr mit Puppi angesprochen, wo ich schon gedacht habe, ja, sollte nicht sein.
Was machst du in solchen Situationen?
Also in seltenen Fällen habe ich einen guten Spruch drauf. In den meisten Fällen bin ich sprachlos und mir fällt dann später ein, was ich hätte schlauer sagen können.
Du hast jetzt gesagt, es
passiert auch nach wie vor, dass du eben als Projektleiterin dann nicht so wahrgenommen wirst. Hast du da jetzt für dich einen Umgang damit gefunden? Oder gibt es von vornherein irgendwas, wo du sagst, wenn du in ein neues Team kommst oder in eine neue Firma, Unternehmen, wo du gleich von vornherein dann quasi klarstellst, wer du bist?
Ja, also erstens einmal kommt vieles automatisch mit dem Alter. Das ist einfach so. Und wenn du die ersten graue Haare und Falten kriegst, dann wirst eher ernst genommen. Also ich bin jetzt 42 und das ist anders wie mit 25. Das ist einfach so. Die wird gleich mehr Kompetenz zugeschrieben. Und ich bin eine nette Person, aber ich habe eine sehr klare Sprache entwickelt. Also ich bin immer höflich und diplomatisch, aber ich rede Klartext. Und das wissen Leute sehr zu schätzen, auch im Management. Wenn man nicht um den heißen Brei herum redet, sondern sagt, okay, ich habe mir das angeschaut, das sind die Fakten, das können wir retten noch vom Projekt und das nicht. Weil meistens werde ich geholt als Interims oder als externe Projektleiterin, wenn es schon brennt. Das ist in den meisten Fällen so.
Lass uns doch da gleich reinsteigen. Das finde ich total spannend, Projektmanagement und Projektleitung. Was machst du? Was ist deine Arbeit? Und wenn du sagst, zum Beispiel das und das kannst du nur retten, wie rettet man ein Projekt?
Ja, leider in seltenen Fällen gar nicht mehr, aber du kannst dir das so vorstellen, ein Projekt ist ja etwas Komplexes und das heißt, wir müssen am Anfang Zeit und Energie investieren, um das gut aufzuplanen, um zu schauen, wer muss da dran arbeiten, wie viel Zeit brauchen wir dafür, welche Experten brauchen wir dafür, welche Risiken gibt es, was können wir tun. Und in den allermeisten Fällen passiert diese Planung so gut wie gar nicht in den Firmen, weil man erstens oft gar keine qualifizierte Projektleiter hat, sondern das macht halt irgendein Experte mit. Das ist schon mal der erste große Fehler, wenn ich das so sagen darf. Und dann ist es so, dass viele Firmen an viel zu vielen Dingen gleichzeitig arbeiten, weil sie glauben, wenn wir 5 Projekte gleichzeitig machen, sind wir schneller fertig. Das ist übrigens ein Irrglaube, aber gut. So, dann fangen sie an mit dem Projekt, dann läuft's natürlich nicht. Und dann holen sie jemand externen. Irgendwann kommt der Punkt, da sind die Kosten irrelevant. Da geht es nur darum, dass sie das retten können. Und da stehen oft wirklich auch Firmenanteile oder Tochterfirmen auf dem Spiel, weil sie sich komplett verkalkuliert haben. Und dann schaue ich mir einfach die Situation an und man glaubt gar nicht, wenn ich nach Projektpläne oder Unterlagen frage, was für Dinge ich da bekomme. Also zum Teil wirklich erschreckend. Und dann analysiere ich das. Ich schaue mir an, was ist Ihr Deadline? Bis wann wollen Sie zum Beispiel live gehen mit einem System? Und ich schaue mir an, ist das noch realistisch? Beziehungsweise mit welchen Abstrichen? Und ich bin da immer ganz ehrlich, weil ich kann halt nicht zaubern. Leider bin ich nicht Hogwarts gegangen. Das wünsche ich mir manchmal. Schade. Ja, und dann sage ich ihnen ganz klar, okay, das ist realistisch und das ist nicht realistisch. Und dann kommt halt immer die Frage, ja, wessen Schuld ist das und so weiter. Und ich bin da halt kein Fan davon, weil das rettet das Projekt nicht, Fingerpointing. Natürlich gibt's immer Themen, aber manchmal gehen Projekte halt auch schief, weil einfach externe Faktoren dazu gespielt haben. Meistens ist das eine Kombination von allem.
Hättest du dir mit 5 gedacht, dass du irgendwann einmal Projektleiterin, Projektmanagerin bist? Oder was war so dein, von wo kommst du? Was wärst du jetzt nicht Projektmanagerin?
Also als Kind wollte ich Ballerina werden. Und also Tanzen ist immer noch meine Leidenschaft. Also ich tanze mein Leben lang. Zwar jetzt nicht professionell, aber ich unterrichte immer wieder und gehe unheimlich gern auf Tanzfestivals. Also irgendwie ist das schon auch erhalten geblieben.
Und wie ist es dann gekommen, dass du in die IT und ins Projektmanagement reingekommen bist?
Eigentlich war das Zufall. Also ich habe ganz klassisch BWL studiert, neben der Arbeit. Und ich habe dann, wie ich meinen BAC fertig gehabt habe, habe ich in so einem Consulting-Firma angefangen zu arbeiten, so als Controlling Consultant. Also ich habe im Prinzip übersetzt zwischen Kunde und Programmierer, weil die verstehen sich ja meistens nicht. Und dann war ich 2 Monate dort in der Firma und der Projektleiter hat gekündigt. Und dann ging es mir, wie es vielen geht, sie werden in die Projektleitung reingeschmissen ins kalte Wasser. Und dann hat's geheißen, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Projektleiterin, das sind deine 3 Projekte. So bin ich eigentlich in die technische Projektleitung reingerutscht.
Und wenn du jetzt rückblickend sagst, was ist so deine Leidenschaft? Was macht es aus, dass du sagst, du bist nach wie vor in diesem Feld tätig?
Also Projekte sind wahnsinnig spannend. Sie sind immer anders. Du hast immer ein anderes Team, du hast immer verschiedene Problemstellungen und es ist immer eine Herausforderung. Und ich mag Herausforderungen. Das ist, kein Projekt planst du auf und dann geht das 100% so zu Ende, man geht live und alles ist gut. Das ist die Theorie, das passiert im echten Leben nicht. Du hast immer Probleme, du bringst Menschen zusammen, du erfasst einmal, was der Kunde will oder der End-User will, was sie brauchen und versuchst das sozusagen so zu übersetzen, dass die Techniker das umsetzen können. Und es ist sehr komplex, es ist sehr vielfältig. Du planst, du bist als Projektleiterin, bist aber auch verantwortlich für ein Team. Du bist sozusagen Führungskraft auf Zeit. Und dann hast du mit allen möglichen Dingen zu tun. Die 2 verstehen sich nicht, da ist die Katze krank, der hat Probleme mit seinem Hauskredit. Und weißt du, bist ein bisschen so Seelenklempner auch für alle. Sie nehmen aber auch sozusagen dich dann als Führungskraft wahr. Und dann hast du natürlich die täglichen Probleme, du musst viel koordinieren, du musst dein Team dorthin zu führen, dass sie auf Lösungen kommen, du musst auf Strukturen schauen, Strukturen schaffen, dann beim Testen ist es immer sehr spannend, es ist sehr, sehr vielfältig und jedes Mal neu. Ich glaube, deswegen bin ich dabei geblieben, das taugt mir einfach.
Jetzt hast du schon gesagt, du bist Führungskraft auf Zeit. Das heißt, du musst dich immer neu auf Menschen einstellen. Was ist denn da, was sind da deine 3 wichtigsten Eigenschaften, die du in jedem Team umsetzen musst oder die du brauchst, damit du ein Team einfängst sozusagen?
Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist, dass ich sehr offen bin und sehr nahbar. Ich glaube, das ist sehr wichtig, vor allem wenn du kommst in ein fremdes Unternehmen, die haben dich noch nie gesehen. Es läuft schon nicht gut. Viele sind frustriert. Die wollen eigentlich mit dem Projekt gar nichts mehr zu tun haben. Oder sie haben manchmal das Gefühl, jetzt haben sie mir das Projekt weggenommen und geben es der Tussi hier. Warum soll sie es besser können? Also ich verstehe ja das. Und ich spreche das auch immer offen an. Ich weiß, das Projekt läuft nicht gut und ihr seid frustriert und ihr kennt mich nicht. Ich bin hier, um gemeinsam mit euch eine Lösung zu entwickeln. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Und ich spreche immer Klartext. Also ich bin immer sehr, wenn ich Konflikte, Probleme wahrnehme, dann spreche ich das immer an, unter 4 Augen. Und das ist, ich glaube, das wissen die Leute zu schätzen, dass ich Dinge ausspreche und sie können mit allem zu mir kommen. Ich sage ihnen immer, ihr könnt mit allem zu mir kommen, aber kommt bitte rechtzeitig. Da, wo das Problem entsteht, weil dann können wir noch schauen, was wir daraus machen können. Ja, und dann fällt mir noch was Drittes ein. Ich glaube, ich nehme alles mit Humor. Also wenn wir in einer Besprechung sitzen und sie zählen mir 10 Dinge auf, Probleme und dies passt nicht und dort sind wir zu spät und keine Ahnung, dann frage ich zum Beispiel, any other good news? Und dann haben wir die Situation schon aufgelockert. Humor hilft immer.
Schöner Satz, Humor hilft immer. Ich möchte jetzt nur kurz reinsteigen, weil es so extrem spannend finde. Du hast gesagt, du sprichst Dinge an, wenn sie da sind. Nimm uns da doch bitte mal mit in so ein Gespräch. Wie gehst du es an mit einem Mitarbeiterin, mit einem Mitarbeiter, wann du merkst, es bröselt in dem Team und es ist einfach wirklich verfahren?
Schwierig. Ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Situationen. Es gibt Situationen, wo sich 2 nicht vertragen. Es gibt aber auch Situationen, vielleicht kann ich ein Beispiel nennen, das hatte ich vor kurzem, eine sehr erfahrene Mitarbeiterin, die schon seit vielen, vielen Jahren im Unternehmen ist, hat einfach ihr Wissen nicht weitergegeben und sie hat da keinen Einblick gewährt. Ich meine, ich war dort extern. Normalerweise hätte mich das jetzt nicht gestört. Ich sage das der Vorgesetzten, dass das ein Problem ist. Aber in dem Fall war das ein Problem fürs Projekt, weil sie immer wieder krank war. Und weil sie nicht da war, kamen wir nicht weiter. Und die Führungskraft, also ihrer Linien vorgesetzt, hat gesagt, ja, das ist immer wieder ein Problem. Und ich habe das einfach mit ihr angesprochen und ich habe im Gespräch gemerkt, ihr Problem war ja eigentlich, dass sie Angst hatte, wenn sie ihre Expertise freigibt, wenn sie da einen Einblick gewährt, dann ist sie nicht mehr unentbehrlich. Und ich habe das versucht, mit vielen Gesprächen mit ihr zu erklären, dass das eigentlich auch gut für sie ist, weil sie komplett überlastet war, deswegen ständig krank war, weil sie konnte nichts abgeben, ja. Niemand hat sich ausgekannt. Und für die Firma ist das ein Riesengefahr, ein großes Risiko. Und das sehe ich immer wieder. Es gibt Wissensträger, die mehr oder weniger alleinig das ganze Wissen haben. Das ist nicht dokumentiert oder nur ganz schlecht dokumentiert. Und wenn diese Person dann weg ist, und es soll nur was Gutes passieren, weißt du, gewinnst im Lotto, du kündigst morgen, ist ja super. Aber dann ist das Wissen weg. Das ist wahnsinnig gefährlich. Und immer wieder sehe ich das noch.
Lass uns jetzt nochmal ein Stück abseits oder auch nicht, weil du ja sagst, du bist Expertin für Zeitmanagement und Produktivität und ich denke, das können wir doch alle brauchen. Ja. Wir kennen das vor allem ganz besonders Frauen, die einen Haushalt schupfen und dann trotzdem noch arbeiten gehen und vielleicht noch das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter besorgen und tausend Dinge. Hast du da vielleicht drei Produktivitäts- oder Zeitmanagement- und oder Zeitmanagement-Tipps für uns, die wir praxisnah umsetzen können?
Ja, gerne. Also ich glaube, das ist jetzt privat wie beruflich wahr. Wir müssen delegieren lernen. Und mir gefallen diese Beispiele, weil ich kenne das ja von mir selber. Also ich bin auch verheiratet, wir haben zwei Kinder und ich kenne das ja alles. Und ich erwische mich ja selber immer wieder dabei, dass ich etwas, was mein Mann macht, das Gefühl habe, ich müsste es eigentlich machen. Also weiß ich nicht, Reisepass für den Jungen besorgen, weißt? Weil früher habe ich das immer gemacht, jetzt ist mein Mann aber mehr zu Hause und er kümmert sich. Ist ja super. Aber ich glaube, das ist bei uns Frauen so einprogrammiert, dass wir glauben, wir wären für alles zuständig. Und ich glaube, wenn wir das immer wieder merken bei uns und versuchen, da loszulassen, dann lösen sich ganz viele Dinge auch auf, weil wir nicht das Gefühl haben, wir müssen uns um alles kümmern. Ja, das ist mal das eine. Und also, ich will jetzt da nicht zu tief reingehen, aber wenn es um Planung geht, entweder funktioniert Planung nicht, weil sie nicht stattfindet, weil manche planen ja gar nicht, weil sie meinen, das geht sowieso nicht auf, oder man übertreibt und man plant viel zu viel. Und es gibt ja so ein Paradox, wenn man plant, dann plant man meistens immer viel zu kurz. Also man glaubt immer, das mache ich schnell, halbe Stunde, aber man weiß wirklich aus Untersuchungen, man braucht mindestens zweimal so lang dafür. Weil unser Gehirn kann alles speichern, Gerüche, Bilder, Farben, aber wir haben kein Zeitgefühl in unserem Gehirn. Deswegen glauben wir immer im Nachhinein, das dauert alles nicht so lange. Selbst wenn wir das einmal gemacht haben. Deswegen ist es so wichtig, dass man Planung ordentlich macht.
Das heißt, wenn Wochenplan, dann gleich einmal für alles doppelt so viel Zeit einplanen?
Naja, es kommt darauf an, ob du schon länger planst oder nicht. Wenn du deine Wochenplanung schon lange machst, dann hast du ja, Beispiel, du schneidest diese Podcast-Folge. Dann weißt du, du machst das immer wieder und wenn du das planst, ich brauche dafür eine Stunde und du hast dann aber eineinhalb oder zwei Stunden dafür gebraucht, dann weißt du ja, dass das nächste Mal. Wenn du das halt geplant und auch monitort hast. Wenn du das normalerweise nicht machst, dann würde ich sagen, plane mal zweimal so lang. Ansonsten ist ja so, wenn wir die Wochenplanung immer und immer wieder machen, dann entwickelt sich das. Das verbessert sich ja, weil ich ja dann sehe, wieso geht meine Planung nicht auf? Aha, ja, okay, weil eigentlich brauche ich für alles viel länger als gedacht. Das ist ein großer Punkt und vielleicht noch einen dritten Tipp. Bitte plant Pufferzeiten ein, egal ob beruflich oder privat. Also ich sehe immer wieder, wenn ich Firmen komme, ich sage immer, zeig mir deinen Kalender und ich sage dir, wie produktiv du bist. Und dann sehe ich Wochenkalender, wo von 8 Uhr in der Früh bis 6 am Abend alles vollgeplant ist. Ganz viele Meetings und dann frage ich die Leute, natürlich etwas provokativ, ja, okay, und wann arbeiten Sie denn? Dann sind sie ganz aufgebracht. Ja, sie sehen doch, ich arbeite die ganze Zeit. Ich sage, nein, sie sitzen hauptsächlich in Meetings. Das ist ein großer Unterschied. Weil du hast keine Zeit für Vorbereitung, für Nachbereitung. Du musst ja deine E-Mails checken. Du musst, und genau so geht es uns mit der Planung. Wir planen den ganzen Tag dann voll, weil wir wollen ja planen. Und vergessen, dass erstens Dinge länger dauern, dass unvorhersehbare Dinge daherkommen. Wir müssen das Unplanbare unbedingt planen. Also mindestens 30% Puffer lassen. Wenn du kleine Kinder hast, dann brauchst du mehr Puffer. Das ist das Um und Auf.
Das waren sehr, sehr wertvolle Tipps. Dankeschön. Wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt und sagt, ich würde so gern in die IT-Branche reinschnuppern oder Projektleitung werden. Hast du da Tipps für sie?
Tipps. Also ich würde mal sagen, das ist eine gute Idee. Erstens ist es, ich begrüße immer, wenn Frauen in die IT gehen, weil es spannend ist und weil es nicht so ist, wie das oft dargestellt wird. Frauen und Technik. Das ist, darf man das sagen, Blödsinn? Darf ich das so formulieren?
Sicher.
Okay, es ist einfach Blödsinn, okay? Also du musst denken, ich bin nicht mal Technikerin, ich habe BWL studiert und arbeite seit 20 Jahren in der IT. Das ist kein Rocket Science. Also ich würde sagen, super, mach das. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man vor allem am Anfang eine etwas dickere Haut hat, dass man sich nicht verunsichern lässt von blöden Sprüchen. Denn es ist nicht das Fachliche in allermeisten Fällen, was Frauen davon abhält, in der Technik zu bleiben, sondern das Umfeld. Die Anfeindungen, die blöden Sprüche, die Anmache. Und das war vor 20 Jahren so. Und ich weiß ja aus meinem Umfeld von jüngeren Frauen, die heute sozusagen einsteigen, es ist leider immer noch so. Wenn man das schafft, dann gibt's da nichts Besonderes dran.
Aber ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar, dass wir das nach wie vor, wir haben 2025 und wir müssen das nach wie vor sagen?
Ich könnte mich wahnsinnig drüber aufregen, wahnsinnig, weil wir haben zwei Jungs, weißt, wir haben zwei Buben und das hört sich schlimm an, aber als ich schwanger war mit dem zweiten Kind, habe ich mir gedacht, bitte hoffentlich ist das kein Mädchen, weil ich dann mein ganzes Leben dagegen ankämpfen müsste, dass diese Ungleichstellung da ist. Und wie schlimm, also ich habe mich selber erschreckt bei dem Gedanken, wie schlimm ist das, dass wenn du als Frau in 2025 auf dieser Welt bist, in Österreich, weißt, mitten im Herz von Europa, die immer noch Gedanken drum machen muss, dass deine Kinder gleich behandelt werden. Also ich könnte mich unheimlich drüber aufregen. Aber ich weiß, dass das Alltag ist, weil das ist mein tägliches Brot, zum Teil immer noch. Und das finde ich schlimm, ja.
Und was können wir machen dagegen?
Ich glaube, wir können... uns aufregen bringt leider nicht so viel. Ich setze dort an, dass ich versuche, unsere Kinder so zu erziehen, wenn sie zum Beispiel Filme sehen, weißt, wo ich diese Klischees schon sehe, dann halte ich immer den Film an und sage, okay, was du hier siehst, stimmt so nicht.
Es ist aber dann nicht lustig mit dem Mama-Fernsehen.
Ja, das sagen sie manchmal auch und mein Mann überdreht dann die Augen. Aber das ist, wo können wir ansetzen, wenn nicht bei den Kindern? Also ich glaube, Achtsamkeit schaffen, bei Kindern, aber auch in meinem Umfeld. Also ich lebe ja im ländlichen Bereich. Und wenn jetzt Freunde von uns die Frau meine Alte nennen, dann sage ich, du weißt schon, dass das jetzt, ich weiß, dass du das nicht so meinst und das ist hier üblich so, aber das ist jetzt keine nette Bezeichnung für deine Ehefrau. Und lauter solche Sachen. Oder wenn ich blöd angeredet werde in einem beruflichen Kontext, oder ich bin ja Vielflieger und letztens war ich, es war wieder mal Verspätung und wir haben den Anflug verpasst und ja, ist halt so. Und dann habe ich mich in Frankfurt angestellt bei der Business Lounge, weil ich kann mich dort reinsetzen. Und dann sagt ein älterer Herr in der Schlange hinter mir, Puppi, ich glaube, du bist in der falschen Schlange. Dann habe ich ihm gesagt, zufällig war ich mal schlagfertig genug in dem Moment. Dann habe ich mich umgedreht und gesagt, lieber Herr, ich glaube, Sie sind hier in der falschen Schlange. Also ich glaube, und alle rundherum waren da mucksmäuschenstill. Also ich glaube, wir können, was wir tun können, dass wir nicht das einfach so hinnehmen, sondern wirklich unser Umfeld auch dafür sensibilisieren. Und das ist mir, wie gesagt, lange Zeit nicht aufgefallen. Ich habe erst alt werden müssen, dass ich bemerke, dass sich gewisse Dinge immer noch nicht ändern, auch mit dem Alter nicht, weil ich halt eine Frau bin. Und ich finde das total schlimm. Und daher versuche ich das auch mit Humor irgendwie immer darauf hinzuweisen. Also das ist jetzt eigentlich nicht in Ordnung.
Das heißt, für alle, die da draußen neu einsteigen, eine dicke Haut anziehen und schlagfertige Antworten parat haben.
Genau. Und mein Vorteil oder wie ich das gemacht habe, ich habe halt immer also fachlich einfach geschlagen. Ne? Mhm. Ich war einfach besser. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist einfach so. Ein Mann wird Kompetenz vorausgesetzt. Eine Frau muss sich das erarbeiten und zuerst zeigen, ich bin kompetent, ich kann das gut. Und dann kommt erst das Vertrauen, dann lassen sie dich machen. So traurig das klingt, aber das ist halt meine persönliche Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, es ist halt traurig, dass wir in 2025 noch immer davon sprechen. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass es Frauen wie dich gibt als Role Models, die da draus gehen, die sagen, hey, es funktioniert und was auch nicht funktioniert. Und deshalb großen Respekt von meiner Seite, dass du das nach wie vor machst und dass du da so eine Leidenschaft entwickelt hast.
Ja, danke. Du, das ist... Also lustig könnte ich sagen, ich kann nichts anderes. Ich mache das einfach wirklich gern. Und mir macht das auch großen Spaß. Also neben dem Projekt Leiterjobs gebe ich ja auch viele Trainings. Als Projektmanagerin, also Projektleitertrainings, aber auch Zeitmanagement, Arbeitsorganisation, Delegieren für Führungskräfte. Und mir macht es einfach Spaß, wenn ich sehe, wie diese Dinge dann angewendet werden. Und ich kriege oft Monate später riesenlange E-Mails, ah, das ist so super und das funktioniert so gut und das Leben hat sich verbessert. Und das ist genau das, was ich will, dass die Leute verstehen. Zeitmanagement bedeutet ja nicht, immer mehr in die Tage zu stopfen. Das verstehen ganz viele falsch. Beim guten Zeitmanagement geht es darum, das Wichtige zu erkennen, priorisieren, effizient erledigen und dann die Freizeit zu genießen. Gutes Zeitmanagement bedeutet aus meiner Sicht mehr Lebensqualität, beruflich und privat.
Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp für uns, wann jetzt eine Frau, denn ich sage ja immer, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für uns selber und das ist das Wichtigste, dass wir uns einmal selber auch um uns kümmern. Wann jetzt aber so eine junge Mutter, die auch eventuell eben im Berufsleben voll drinnen steht, sagt, hey Ursula, ich habe aber keine Zeit. Was kann ich das nächste Mal sagen?
Ja, also da kann ich aus Erfahrung sagen, dass das langfristig nicht gut geht. Ich habe mich mit Mitte 30 fast in den Tod gearbeitet, weil ich mir keine Zeit genommen habe und weil ich gedacht habe, ich muss das alles machen. Und ich bin trotzdem arbeiten gegangen, obwohl ich krank war. Also ich habe wirklich monatelang kaum geschlafen, weil die Kinder halt, war das eine Kind wach, das andere Kind wach. Und dann ging ich wieder zur Arbeit. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, so geht's nicht. Und ja, eines Tages ging es mir bei der Arbeit so schlecht, ich habe gedacht, ich überstehe den Tag nicht. Aber natürlich, was machst du als vernünftige Person? Du bleibst einfach trotzdem im Meeting, weil jetzt ist ja der Kunde angereist. Also ich war ganz, ganz schlimm. Ich war sicher das schlimmste Beispiel für lange Zeit. Naja, und dann irgendwann bin ich nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, ich jetzt muss ich heim. Aber ich bin ja an dem Tag nicht zu Hause angekommen, weil auf der Autobahn, also es war so, in meinem Kopf, da tobt ein Sturm, weißt du, so, ach, die nächste Dienstreise und der Junge braucht Patschen für den Kindergarten, jetzt hast du schon wieder nicht besorgt, was bist du für eine Mutter, ne? Und all diese Gedanken, ich kenne das ja alles. Und dann, das war wirklich so, als wäre diese Last, die wir tragen, vor allem als Mütter, als wäre diese ganze Last von den letzten Monaten so auf meinem Brustkorb, ich konnte nicht mehr atmen. Und dann ja, also alle möglichen Symptome und dann natürlich, was denkt man als vernünftige Person? Die nächste Abfahrt ist schon deine. Das schaffst du auch ohne Atmen. Ich war wirklich ganz kaputt im Kopf. Naja, und irgendwann konnte ich nichts mehr sehen. Dann bin ich zum Glück rechts rangefahren und naja, okay, und Rettung und Spital und alles Mögliche. Also, aber kurz gefasst habe ich es noch immer nicht kapiert. Und bei meiner Entlassung hat die Ärztin gesagt, ja, Frau Fötsch, Sie schauen ja schon besser aus. Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Weißt du, was ich gesagt habe? Mein Standardspruch. Ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin. Und dann hat sie gesagt, wenn Sie so weitermachen, sind Sie das nächste Mal tot. Weil das überlebt Ihr Körper kein zweites Mal. Und dann hat sie mich wirklich gehabt, weil sie hat gesagt, ich habe doch gesehen, Sie haben kleine Kinder. Wollen Sie die denn nicht aufwachsen sehen? Ja, und dann habe ich es kapiert. Also, es muss nicht was Schlimmes passieren, damit wir einlenken. Und bitte macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ihr braucht Pausen, vor allem als Mutter. Wenn du eh nie Ruhe hast, wenn du schlecht schlafst, dann bitte nimm dir bewusst die Zeit und gib deine Kinder ab. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wir brauchen Zeit, um uns zu erholen. Und das habe ich wirklich am eigenen Leib gemerkt. Niemand hat was davon, wenn wir uns zu Tode arbeiten. Weißt, deine Firma hat nichts davon. Deine Familie hat nichts davon. Du hast auch nichts davon. Das ist nicht der richtige Weg. Also Pausen sind einfach dringend notwendig.
Und wie bringen wir die in unseren Alltag?
Also ich habe mir angewöhnt, dass ich eine gute Morgenroutine habe. Ich nehme mir tatsächlich in der Früh so 20 Minuten Zeit, um zu meditieren. Ich mache Sport, also Yoga, Joggen, je nachdem. Es muss jetzt nicht ewig sein. Und auch im Arbeitsumfeld schaue ich plane das schon meine Wochenplanung ein, wo habe ich zwischen Meetings Pausen. Und dann fange ich halt das nächste Meeting nicht um 11 an, sondern um 11:15. Dann schaue ich, dass ich 10 Minuten Pause habe. Ich nehme mir Zeit fürs Mittagessen. Ich esse nicht nebenbei beim Laptop. Ja, kommt mal vor, aber ich nehme mir eine Stunde Zeit. Ich esse in Ruhe. Ich gehe nachher vielleicht noch 5 Minuten um den Block. Ich schaue, dass ich ordentlich Schlaf kriege. Und ja, okay, ich bin auch selbstständig. Ich sage ja nicht, dass ich nie am Wochenende arbeite. Aber ich versuche, das auszugleichen. Und wenn wir wirklich anschauen, wie oft wir bewusste Pausen machen, das machen die wenigsten. Was machen die meisten, wenn sie zwischen zwei Besprechungen sind? Sie sind am Handy und checken E-Mails. Das ist keine Pause. Das heißt, bitte seid euch bewusst, ihr braucht zwischen Termine Pausen. 5 bis 10 Minuten, das ist nicht wahnsinnig viel. Am Abend brauchst du etwas Zeit, damit du dich erholst. Und ja, okay, Fernseher ist auch Erholung, aber du musst mal raus an die frische Luft. Du musst dich mal bewegen. Mach irgendwas, was dir Spaß macht. Und gerade junge Mütter wissen oft gar nicht mehr, was ihnen Spaß macht, weil sie schon so in diesem Trott drinnen sind. Wenn sie mal eine Stunde geschenkt kriegen, sie wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen mit ihrer Zeit. Also das ist wichtig, dass wir auf uns schauen. Also im beruflichen Kontext, aber auch privat.
Herzlichen Dank. Danke für diese tiefen Einblicke, liebe Blanka. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und ich habe immer so Blitzlichter am Schluss. Ist das in Ordnung für dich?
Klar.
Jede Frau sollte.
Jede Frau sollte auch ihr Leben leben.
Meine 3 größten Stärken.
Ausdauer, Disziplin, mein Humor.
Das würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen.
Ich glaube, ich würde gern einen Spruch von Arnold Schwarzenegger nehmen. Der sagt nämlich immer, don't listen to the naysayers. Also auch wenn andere nicht daran glauben, das bedeutet gar nichts. Wenn du etwas machen willst, dann zieh es durch.
Und darum wird die Zukunft wunderbar.
Weil immer alles besser wird. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
Liebe Blanka, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Danke für diese ehrliche 30 Minuten, die wir jetzt da gemeinsam mit dir verbringen durften. Die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich vielleicht die eine oder andere Frau draußen überzeugen konnte, vielleicht nicht unbedingt in die IT zu gehen, aber einfach besser auf sich Acht zu geben.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich
als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.